Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute mit dabei in unserer 138. Episode nach dem Santiago E-Prix. Das heißt eigentlich nicht die 138. nach dem Santiago E-Prix, aber ihr habt das schon richtig verstanden. Auch mit dabei der Tobi W. Grüße.
Wunderschönen guten Abend.
Und natürlich der Tobi B. Aloha.
Aloha, hey.
Schönen guten Abend, ihr beiden. Wie geht es euch?
Prächtig. Prächtig. Ganz schön viel los gewesen am Wochenende, deswegen auch prächtig erschöpft, aber nix, was jetzt irgendwie ungewöhnlich wäre. Ich kann mich nicht beklagen.
Ja, ihr Teenager kommt ja gut klar mit viel Arbeit und wenig Schlaf, das passt schon.
Eben.
Ein bisschen Zeit und, für Party zwischendurch ist auch noch.
Richtig.
Ja, ne? Und Tobi, wie ich ihn so?
Ja. Ja.
Das ist schön, das ist immer dein Enthusiasmus, der so aus dir raussprudelt, das ist schon immer gut. Aber normalerweise kommt er ja im Laufe einer Sendung auch immer hervor. Ne? Irgendwann kommt eine Stelle, wo ein Überholmanöver so packend war, dass es auch Tobi wenig mehr hält. Ne? Gucken wir mal, wann das heute der Fall ist. Irgendwie ist mir aufgefallen, jetzt wo es immer so dunkel ist, sprechen wir gar nicht mehr so viel über das Wetter. Ne? Habt ihr das auch gemerkt?
Wir sehen das Wetter ja auch.
Ja, genau. Wie ist das Wetter? Dunkel. Mehr weiß man auch nicht.
Ja, ist dunkel. Dunkel und kalt.
Ja.
Ha. Ich habe ja schon gedacht, oh, jetzt beginnt der Frühling. So die Woche vor Santiago bin ich ohne Jacke Fahrrad gefahren. Also schon so Strickjacke Fahrrad gefahren, aber die Winterjacke, die habe ich dann mal weggeräumt, weil war voll okay. Das waren, keine Ahnung, so Mitte der Zehner irgendwie auf dem Thermometer und auf einmal ist es wieder klirrende Kälte. Interessiert mich ja eigentlich auch, wie die Fahrer damit umgehen, die jetzt aus der Affenhitze in Santiago zurück ins kalte Frankreich, Deutschland, Großbritannien reisen mussten. Die müssen eigentlich alle krank sein jetzt nächstes Wochenende, einfach nur, weil es wieder so kalt ist in Europa.
Ja, aber vor allem empfinden die das ja noch kälter dann, ne? Also ja, wenn man dran gewöhnt ist, dann ist ja schon hässlich, aber wenn man dann 30 Grad Unterschied hat in der Temperatur. Ja.
Und es ist ja richtig heiß gewesen, ne? Also wir haben ja in der Vorschau auf Santiago drüber gequatscht, dass das Thermometer so 30, 34, 35 Grad erreichen könnte, ist auch passiert und hat uns am Wochenende ganz schön beschäftigt, das Temperaturmanagement mit den Autos, auf das wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen können von mir aus. Aber davon ausgehend jetzt nach kalt Europa zurückzukommen, es ist ja auch Mitte Januar, ne? Wen überrascht's? Aber trotzdem.
Ja, ich glaube, da kommt schon noch was mit Kälte und so weiter. Ich habe jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wo es war, da unterhielten sich zwei Leute, ich glaube, die kannte ich nicht mal und die eine sagt zur anderen so, sie findet das ja total blöd und die andere so, ja was denn? Und sie, na, dass es gar keinen Winter gab dieses Jahr. Und da habe ich mir gedacht, oh, warte mal noch, Februar, März, April, du wirst dich vielleicht noch mal umgucken dieses Jahr. Naja, vielleicht ein bisschen zu pessimistisch. Also wenn man Winter mag, ich stehe da nicht so drauf, aber ich verstehe das aus Gründen von Natur und so, dass schon Sinn macht mit dem Winter und den Jahreszeiten. Das hat schon alles in Richtigkeit.
Ich habe im Winter Geburtstag, da habe ich eigentlich nichts gegen die Jahreszeit. Also gegen die Temperaturen schon, aber den Geburtstag würde ich schon gerne noch mitnehmen.
Ja, das sei dir gegönnt. Solange du noch Teenager bist.
Dann können wir von mir aus direkt so Richtung Mai oder so gehen.
Solange du Teenager bist, findest du das
so 7 Jahre noch, genau.
Noch die 7, 8 Jahre jetzt, ne? Und dann hast du das Gefühl, du wirst älter, als du werden wolltest. Also als du sein willst. Ne? Man will natürlich sehr alt werden, aber man will ja trotzdem jung bleiben. Das ist auch so ein Paradoxon, mit dem nicht jeder gut umgehen kann. Aber das merkst du dann schon selber irgendwann. Ich habe das selber auch noch nicht erreicht. Aber ich habe gehört, dass das manchen schwerfällt. Wahnsinn. Ein breites Themenspektrum jetzt schon abgedeckt. Was hat Tobi für eine Frage an Tobi?
Naja, irgendwie ging es ums Altwerden gerade. Ich habe Tobi einfach mal angesprochen und mich dann direkt entschuldigt.
Ich möchte nur kundtun, dass ich etwas jünger als der Phil bin, ja?
Ja, ich finde, wir sind eigentlich beide noch ziemlich jung. Aber das liegt da, kommt so immer drauf an, von wo man guckt, ne?
Ja, was soll ich denn sagen?
Ja gut, du kannst ja nicht mal die Zähne putzen ohne eine Stufe, weil sonst nicht bis zum Waschbecken reichst. Also.
Mich gucken die Leute immer komisch an, wenn ich sage, dass meine Tochter 17 geworden ist, ja?
Ja, da gucke ich auch immer komisch, weil meine einfach noch 2 Jahre jünger ist. Dann denke ich mir immer, der Tobi muss älter sein als ich. Aber er hat nur früher angefangen.
Oder so, ja.
Ja. Aber apropos Anfang.
Ja, wollen wir. Was denn? Wir können ja ein bisschen in die Themen gehen. Ne? Wir beginnen ja in der Regel die Live-Sendungen nach dem jeweiligen E-Prix mit unserer beliebten Rubrik der Na-Na-Na-Epi in 60 Sekunden, Klammer auf, oder eher 180, Klammer zu. Und das können wir einfach mal machen. Wir haben, ich glaube, 1, 2, 3, 4, also irgendwie sowas wie 7 oder sowas, kurze, knackige Stichpunkte für euch, die einen kleinen Überblick bieten. Und die rattern wir jetzt mal runter. Ich mache die Musik an und dann schauen wir mal, wie lang es tatsächlich dauert. Tobi W. fängt an.
Schon im Shakedown ist zu erkennen. Die neue Streckenführung mit der extrem langen und schnellen Linkskurve hat es in sich. Das erste freie Training verläuft dann unspektakulär. Sam Bird fährt die Bestzeit.
Umso spektakulärer geht's dann in das zweite freie Training. Dort gibt es eine kuriose rote Flagge, weil Dragon-Pilot Hartley ein Laubgebläse auf der Strecke verliert. Das benutzt das Team ja üblicherweise, um das Auto zu kühlen. Tja, vergessen abzuschrauben. Rote Flagge, das Laubgebläse muss erstmal von der Strecke geräumt werden. Später ist dann auch noch Chinas Superstar Ma Ching-Hua in die Mauer gekracht und sorgt für einen Trainingsabbruch kurz vor Ablauf der Zeit. Das bedeutet, viele Fahrer haben keine Runde mit 250 kW geschafft.
Tja, im Qualifying geht's ähnlich weiter, da verunfallt dann mit Oliver Rowland, der einzige Fahrer, der im zweiten freien Training eine von diesen sagenhaften 250 kW Runden überhaupt fahren konnte, in die Superpole ziehen nur Fahrer aus den beiden letzten Gruppen ein. Ich hab's richtig drauf heute. Evans, Günther, Buemi, Massa sowie Turvey und Wehrlein.
Die Pole Position sichert sich mit einer tollen Runde Jaguar-Pilot Evans vor Günther und Wehrlein.
Das Rennen wird dann zur erwarteten Hitzeschlacht und wir vermuten schon am Anfang, das könnte richtig Probleme mit der Batterietemperatur am Ende vom Rennen geben.
Evans geht am Start in Führung. In der ersten Rennhälfte gibt es viele Positionsveränderungen, auch dank Attack Mode, übrigens auch an der Spitze. Max Günther geht nach 22 Minuten an Evans vorbei in Führung.
Dann kommt jedoch Antonio Felix da Costa mit Riesenschritten näher und schnappt sich 2,5 Minuten vor dem Ende mit einem harten Manöver die Spitze. Nur eine Runde später dann ein Funkspruch von seiner Box. Die Batterietemperatur ist kritisch.
Und genau das hat Max Günther dann ausgenutzt mit einem tollen Manöver. In der letzten Runde 3 Kurven vor Schluss schnappt er sich den ersten Platz wieder und gewinnt damit seinen ersten E-Prix in der Formel E. Vor Antonio Felix da Costa und Mitch Evans. Neuer Gesamtführender nach dem Rennen ist Stoffel van Dorn. Der ist auf Platz 6 ins Ziel gekommen.
Ja, Wolsen. Es waren jetzt so 2 Minuten und ein bisschen vielleicht. Gar nicht so schlecht.
Ja. Wir kommen den 60 Sekunden näher.
Ja, irgendwann kriegen wir das schon mal hin. Bei einem total ereignislosen Rennen wird die Zeit wahrscheinlich reichen. Ja, für alle die, die mehr nicht wissen wollen, die können jetzt skippen.
Tschüss.
Und
Nee, bloß nicht.
Ja, bis zum Ausklang. Ja, bis zum Fakt der Woche könnt ihr skippen, ne? Skip.
Nein.
Und nein, natürlich nicht. Ihr wollt es natürlich alles im Detail wissen. Skippen. Ihr habt es gesehen, ihr habt es gelesen, ihr habt es jetzt nochmal zusammengefasst gehört. Jetzt gucken wir uns das nochmal in Ruhe genauer an. Und wir beginnen mit den Trainings. Da gibt's ja wie immer nicht so unfassbar viel zu erzählen, aber ein bisschen was doch, ne? Tobis.
Ja, welcher Tobi?
Ja, ich habe extra gesagt,
Tobi, fängt mal an.
Hab Tobis okay. gesagt, da könnt ihr euch wieder mal aussuchen.
Erste freie Training, Strecke war anfangs relativ dreckig, wurde dann mit der Zeit immer sauberer und dann natürlich auch schneller, sodass die allerschnellsten Rundenzeiten dann erst am Ende gefahren wurden. Keine größeren Vorkommnisse. Auf jeden Fall war schon zu sehen, dass durch die Umbaumaßnahmen an der Strecke, es ist ja unter anderem eine Schikane weggefallen und auch die Streckenführung am Ende wurde ein bisschen verändert, was die Haarnadelkurven anging. Man konnte auf jeden Fall sehen, dass die Rundenzeiten schneller wurden. Und im Endeffekt war man knapp 4 Sekunden schneller als im letzten Jahr. Die schnellste Runde im ersten freien Training schaffte in letzter Minute dann Sam Bird vor Antonio Felix da Costa, Eduardo Mortara, Lucas Di Grassi und Nico Müller. FP2, lieber Tobi.
Da ging schon ein bisschen mehr ab in FP2, ne? Ich habe gerade schon über Hartley und den Boxen-Crew-Fauxpas irgendwie geredet. Sinnbildlich für Dragon, möchte man fast sagen. Das ist ein bisschen gemein. Aber ich frage mich, wie sowas passieren kann. Meine Güte. Üblicherweise haben die Teams an den Autos kleine Ikea-Kisten dran. Es gibt natürlich auch noch andere gute Bauhäuser. Da ist ein bisschen Trockeneis drin und dann nehmen die irgendwie ein Laubgebläse oder ein bisschen, einen umgedrehten Staubsauger quasi. Laubgebläse hat, glaube ich, ein bisschen zu viel Wumms. Aber irgendein Gebläse jedenfalls, und das pustet die kalte Luft vom Trockeneis ins Auto rein, auf den Kühler, und naja, hält das Auto eben so kühl. Und Dragon ist es passiert, dass die dann im zweiten Training, nachdem Brandon Hartley kurz an die Box gefahren ist und dann wieder rausfahren wollte, Dragon ist es passiert, dass die das Auto vorbereitet haben und vergessen haben, das Kühlgerät vom Auto zu nehmen. Hartley hat es dann ganze 150 Meter geschafft oder so, bis das Ding glücklicherweise abgefallen ist und dann über die Strecke gerutscht ist. Dann musste kurz die rote Flagge gezeigt werden, damit die Streckenposten das Ding von der Strecke angeln können. Aber das war wirklich kurios, oder? Also, wie passiert sowas? Weiß das jemand? Kann mir das irgendjemand erklären, wie sowas passieren kann?
Operative Hektik.
Also ich kann mir nur vorstellen, dass es jemand vergessen hat, und zwar aus dem Grunde, weil es vielleicht gar nicht bei jedem Training immer montiert ist. Die Temperaturen in Santiago waren halt besonders hoch, und
hast recht.
Die Laubbläser haben ja im Endeffekt Luft in die Kühlöffnungen der Vorderradbremsen reingepustet. Ich weiß gar nicht, ob das bei jedem Rennen normalerweise notwendig ist, wenn die Umgebungstemperaturen niedriger sind. Ist mir noch nicht aufgefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wie gesagt, wenn es wirklich nicht immer montiert ist, dann kann es sein, dass der zuständige Mechaniker vielleicht geschlafen hat und nicht aufgepasst hat, als es dann hieß, dass Hartley nochmal auf die Strecke gehen soll. Und ja, als das Auto einmal in Bewegung war, war es zu spät.
Tja, und noch viel schlimmer hat es Marching War erwischt, ne? Wenig später gibt ja diese neue extra lange Linkskurve Turn 8, die Tobi gerade angesprochen hat, da wo die Schikane jetzt in diesem Jahr gefehlt hat, das war gar nicht Turn 8, das war Turn 5, glaube ich.
Das war Turn 5, ja, richtig.
Trotzdem, auch eine extra lange Linkskurve. Kontrolle übers Auto verloren und dann seitlich in die Mauer gerutscht. Eigentlich gar nichts Großes Spektakuläres dran. Ist auch Oliver Rowland später in der Qualifikation nochmal passiert. Ma ist da nicht der Einzige, dem so ein Fauxpas passiert ist. Aber der ist ordentlich mit Schmackes da reingeplankt. Und meine Güte, es scheint so, als hätte er sich dabei irgendwie das Monocoque gepierst mit Aufhängungsstreben. Und deswegen musste das Team quasi das Auto nochmal von vorne bauen in der Zeit zwischen dem zweiten freien Training und der Qualifikation. Und da ist ja sowieso schon nicht so viel Zeit. Das bedeutete, dass Ma dann gar nicht an der Qualifikation teilnehmen konnte und keine Rundenzeit setzen konnte. Und für all die anderen Fahrer hat das bedeutet, havariertes Auto auf der Strecke, da muss ein Kran auf den Kurs, da muss man erstmal die Strecke sauber machen, das kostet Zeit, das braucht eine rote Flagge. Und weil es am Ende der Session war, wurde die Session dann eben abgebrochen. Auch wenn das Auto ganz kurz vor knapp von der Strecke geräumt wurde, wurde nicht mehr neu eröffnet, die Session. Am Ende waren das 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten, irgendwie sowas. Und in der Zeit, in den letzten 10 Minuten der Session, fahren die Piloten üblicherweise Qualifying-Simulationen. Und es gab, glaube ich, nur 3 Fahrer, Massa, Rowland und noch irgendwer. Ich glaube Hartley, die 250 Kilowattrunden gefahren haben, also im Qualifying-Modus. Der Rest ist quasi blind ins Qualifying gegangen. Die sind natürlich im ersten Training schon 250er gefahren, aber das ist halt lange her, weil sich die Strecke auch natürlich deutlich entwickelt zwischen erstem Training und Qualifying. Und mehr oder weniger waren die Piloten dann mit ihrer ersten richtigen 250 Kilowatt-Runde unterwegs, als es ins Qualifying ging, was natürlich alles andere als ideal ist.
Was besonders interessant war natürlich von den 3 Piloten, die eine 250 Kilowattrunde gefahren haben, sind 2 so ein bisschen in Verkehr gekommen. Das heißt, der einzige Pilot, der tatsächlich eine freie 250 Kilowattrunde hingelegt hat, war Oliver Rowland, der ja auch dann mit deutlichem Abstand die Bestzeit im Training gesetzt hat. Und wer jetzt gedacht hat, das wäre dann im Qualifying, das anschließend folgte, ein Vorteil für ihn gewesen, der sah sich schnell getäuscht, denn Rowland gehörte zu den Teilnehmern von Qualifying Gruppe 1 und Der erste Sektor war noch richtig gut von ihm, aber dann kam es in den zweiten Sektor und er verliert das Auto und kracht ähnlich wie Marching war, richtig mit Schmackes in die Mauer.
Ja. Ja,
und damit war sein Qualifying schon vorbei. Leider aber nicht nur seins, sondern auch direkt das mit das für den armen Lucas Di Grassi, sage ich jetzt mal, der unmittelbar hinter ihm fuhr, der dann tatsächlich bremsen und ausweichen musste, der hat dann, ich sag mal, allerdings nicht aufgeben wollen und nochmal alles versucht und sich dann beim Anbremsen auf Kurve 9 am Ende der langgezogenen Linkskurve nochmal ordentlich verbremst und auf die Art und Weise dann auch nochmal seine Zeit nicht unbedingt verbessert, sodass Roland und Di Grassi am Ende des Qualifyings ganz am Ende des Feldes standen, neben Matching war übrigens, dessen Auto nicht mehr für das Qualifying repariert werden konnte.
Ja, ist halt und wichtiger, chinesisch zu sein als gut, ne? Haben wir gelernt.
Oh, heftige Aussage, ne?
Allerdings.
Phil bezieht sich da auf eine Aussage von nach Saudi-Arabien, wo der Geschäftsführer und Präsident von dem NIO 333 Formel E-Team gesagt hatte, es ist wichtiger, chinesisch zu sein, als gute Ergebnisse zu liefern.
Ja, also immerhin sind die Prioritäten klar, das ist doch schon mal was. Und Ma muss sich halt dann auch nicht viel Sorgen machen, ne? Chinesisch ist er ja.
Chinesisch ist er. Und wie er das ist. Naja, aber dass die weit hinten gestartet haben, also weit hinten gestartet sind, Ma, gut, der war in der späteren Qualifying-Gruppe, aber vor allem Di Grassi und Roland, wäre wahrscheinlich auch ohne den Fahrfehler so gewesen. Denn aus den ersten zwei Qualifying-Gruppen ist niemand in die Superpole-Session gekommen.
Da hast du natürlich recht. Ganz schön staubig war das, ne?
Tja, das übliche, das alte Lied, ne? Mhm. Trotz neuer Strecke und irgendwie ist alles schneller, aber Santiago steht halt, da sind halt überall Bäume. Das ist halt mitten im Park, da steht hin und wieder mal ein Baum und der verliert auch hin und wieder mal einen Ast. Und naja, die sind auf die Strecke gefallen, dann dazu noch ein bisschen Staub. Es war jetzt, muss man fairerweise sagen, nicht so staubig wie in Diriyah am Freitag. Das war katastrophal von den Gripverhältnissen. Da sind die Autos mehr gerutscht als in Paris, wo es Regen und Hagelschauer gab. Aber trotzdem, staubig war's. Und das macht eben einen Unterschied, weil die Fahrzeuge zwischen, also auf der Strecke ist ja kein Auto unterwegs zwischen FP2 und Qualifying. Und naja, die Autos in Qualifying-Gruppe 1 putzen die Straße dann erstmal sauber. Dann macht Qualifying Gruppe 2 die Straße noch weiter sauber. Gruppe 3 schiebt noch ein paar Staubkörner zur Seite. Und Qualifying Gruppe 4 hat dann quasi die beste Strecke. Und tendenziell müssten Fahrer aus Quali 4 eigentlich die besten Streckenbedingungen vorfinden. Und den gleichen Trend haben wir auch gesehen, oder Tobi?
Genau, ich denke, so ist es gewesen. Was ich noch bemerkenswert fand, war in Gruppe 2, da hat sich doch der gute Robin Freins in der ersten Kurve gedreht und einen schönen 360 hingelegt, hat dabei ein bisschen Zeit verloren, vor allen Dingen hat den unmittelbar hinterherfahrenden Edo Mortara ein bisschen Zeit gekostet, der ist dann an ihm vorbeigegangen. Warum Robin Freins überhaupt so weitergefahren ist, kann ich im Nachhinein auch nicht sagen, weil nach dem Dreher war die Runde definitiv für den Popo.
Fertig fahren.
Ja, aber warte mal. Zuerst blockiert er dann Mortara. Nachdem er Mortara vorbeigelassen hat, blockiert er Daniel Abt, der sich da auch in seinem heute erschienenen Video auf seinem YouTube-Channel ein bisschen drüber beklagt hat. Für Freins war die Geschichte sowieso durch, ob er jetzt von Platz 21 oder 22 startet nach dem Fehler. Weiß ich nicht, ob das die große Rolle spielt.
Das war wahrscheinlich alles, was er sich gedacht hat, oder? Wenn ich keine Zeit habe, dann stehe ich womöglich hinter Mar. Wenn ich eine Zeit habe, stehe ich vor Mar. Das ist wahrscheinlich alles, was er rausholen konnte in dem Moment, oder?
Ja, möglicherweise. Aber gut, kleine Besonderheit hatten wir, glaube ich, in der Form auch noch nicht, dass sich ein Fahrer einfach um 360 Grad gedreht hat und dann weitergefahren ist. Aber wie Tobi schon sagte, aus Gruppe 1 und Gruppe 2, obwohl gute Rundenzeiten dabei waren, hat es niemand in die Super Bowl geschafft. die ersten Leute, die in die Super Bowl gekommen sind, die haben wir dann erst in Gruppe 3 gesehen. Mitch Evans mit Bestzeit, Maximilian Günther und Pascal Wehrlein auch mit einer guten Zeit. Wer auch auf richtig auf einer guten Zeit unterwegs war oder richtig schnell unterwegs war, Jerome D'Ambrosio, der Teamkollege von Pascal Wehrlein, der dann allerdings ausgangs der letzten Kurve auf einmal ein böses, so hört es sich zumindest in der Onboard-Kamera, ein böses Geräusch aus dem Getriebe vernehmen musste und dann nur noch ausgerollt ist. Ja, Getriebeschaden, kann man nichts machen. So hat's ihn die Qualifikation für die Super Bowl gekostet, was übrigens seine dritte Super Bowl Teilnahme im dritten Rennen gewesen wäre. So, ja, Satz mit X war wohl nix. Und dann kam die Gruppe 4 mit den 4 Fahrern, dann mit den 6 Fahrern, die in der Meisterschaft am schlechtesten dastehen. Wen wir stark vermutet hatten, Sebastian Buemi im Nissan, der, ich sag mal, ein bisschen Rennpech in die Ria gehabt hat und deshalb noch ohne Punkte gewesen ist. Der war auch stark und hat sich tatsächlich für die Super Bowl qualifiziert. Wer uns allerdings alle überrascht hat und eine Wahnsinnsrunde hingelegt hat für das Material, das ihm zur Verfügung steht, ist Oliver Turvey im Nio.
Hey, den müssen wir jetzt mal richtig abfeiern, oder? Also das war definitiv die Überraschung des Wochenendes. Also Olli wird ja seit Jahren vom ganzen Paddock als der am meisten unterschätzte Fahrer gehandelt. So, der hat nie das Material gehabt, um mal wirklich zu scheinen und fährt besser, als das Auto es eigentlich möchte. Seit Jahren und auch in diesem Jahr schon so. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, Nio fährt ja quasi mit dem Dragon Motor aus dem letzten Jahr. Es sind ganz viele Teile im Antriebsstrang, die Nio gekauft hat von Dragon aus dem letzten Jahr. Dann kommt noch dazu, dass die ganzen Race Operations, also das ganze, Rennteam, das Einsatzteam von Nio, quasi zum Erliegen gekommen ist im Sommer, wegen dem Aufkauf von neuen Investoren. Das Team hat quasi nicht existiert vor ein paar Monaten und ist jetzt nochmal von null in die Formel E gestartet. Dann diese mehr oder weniger bizarren neuen Anforderungen von den neuen Investoren. Vor allem, ja, in erster Linie sind wir chinesisch, in zweiter Linie wollen wir ein erfolgreiches Rennteam sein. Und dass Oliver Turvey dann einfach auftaucht und so eine unfassbar gute Runde in den Asphalt brennt. Respekt.
Chapeau.
In Timos Abwesenheit ein dreifaches Chapeau dafür.
Chapeau.
Chapeau.
Chapeau. Chapeau.
Jetzt sind's 4. Auch Tobi.
Ach so. Na gut. Lass mal nochmal machen. Sag mal nochmal.
Chapeau.
Chapeau.
Chapeau. Oh,
Beste.
Ja, schade. Es hat leider nicht ganz gereicht, für ihn dann ein Punkteresultat rauszuholen. Das kann man ja schon mal spoilern. Turvey ist letztlich als 12. gewertet worden im Rennen. Trotzdem Startplatz 5 rauszuholen am Ende in der Gruppenphase, ja, sich auch auf Platz 5 qualifiziert. Unfassbar. Unfassbar, was Olli Turvey da abgerissen hat am Wochenende. Der Knabe, ich würde den Knaben echt mal gern in so einem BMW sitzen sehen oder so ein Shootout bei Tachita mitfahren lassen. Ich glaube, der könnte mithalten. Vielleicht nicht mit Wern, aber
oh. Warum nicht?
Ja, warum nicht?
Ja gut, warum nicht? Ich wollte sagen, vielleicht nicht mit Wern, aber mit Da Costa. Aber Da Costa hält ja genauso mit Wern mit. Also
genau.
Ich glaube, Turvey in dem, ja, da steckt so viel drin und wir sehen so wenig, weil er leider nie wirklich das Material dazu hatte.
Na, vielleicht nächste Saison. Vielleicht ja, hat einfach, er ein bisschen Glück.
Einfach mehr davon machen, was er am letzten Wochenende gemacht hat. Einfach nochmal in die Super Bowl fahren. Der hat es ja schon vor 2 Jahren mal in Mexiko beim nächsten Rennen auf die Pole Position geschafft. Oder war sogar vor 3 Jahren? Ich glaube vor 2 Jahren. Also nichts ist unmöglich.
So ist es wohl. Ja, wie ging es denn aus mit der Super Bowl? Oder wer ist überhaupt insgesamt in der Super Bowl gelandet? Das haben wir sie alle schon genannt eigentlich. Ich gehe mal einfach durch. Und zwar gleich in der Reihenfolge, wie sie am Ende auch dann in der Startaufstellung standen. Und zwar schnellste Zeit in der Super Bowl kam von Jaguar-Pilot Mitch Evans. Und dann uns Max, ne, auf Platz 2 mit dem BMW Max Günther. und dann ein ziemlich erfolgreich unterwegs seien da, zumindest in der Super Bowl, Felipe Massa mit seinem Rocket Venturi und dahinter Pascal Wehrlein im Mahindra und dann besagter Olli Turvey im, heißt es dann eigentlich Triple Three Racing oder ist es wirklich 333? Das ist sehr schwierig auszusprechen. Also im Dreifach 3
Nio.
Und Schlusslicht der Super Bowl, Sebastian Buemi im Nissan E-Dams. Und noch eine Kuriosität, Massa und Wehrlein hatten einfach genau auf die Tausendstel dieselbe Zeit gefahren. Das fand ich schon auch irgendwie geil.
Ja, faszinierend.
1:05.645. Das ist schon, ja.
Besonders interessant fand ich, dass man sich offensichtlich beim Timing-Dienstleister selber nicht ganz sicher war, welcher Fahrer dann als erster gewertet wird. Mhm. Und der liebe Tobi hat mich im Reglement nachgeschlagen. Vielleicht kannst du es mal sagen.
Muss ich jetzt zitieren, so wörtlich?
Nein.
Oder kann ich sinngemäß reicht uns.
Sinngemäß, okay. Bitte.
Der Fahrer, der zuerst die Rundenzeit setzt, startet vorne.
Ah ja.
Das ist ja sinngemäß. Pascal Wehrlein war.
Das, ja. Und das war Pascal Wehrlein in dem Fall. Auch wenn er die gleiche Zeit gesetzt hat, in der Theorie hat er die schlechteren Streckenbedingungen gehabt oder irgendwie was. Irgendwie wird das schon begründet sein, dass dieser Passus im Reglement steht. Aber der Fahrer, der zuerst die Rundenzeit setzt, startet dann vorne.
Meine 1:05.645 ist besser als deine 1:05.645.
So oder so ähnlich, ja.
Ja, keine Ahnung, ne? Müsste man zur Not noch genauer messen, aber dann kann man ja unter Umständen mit zwar geringerer Wahrscheinlichkeit, aber doch unter Umständen in dieselbe Bedrohung geraten. Deswegen gibt's halt für jede Regel und zu jeder Ausnahme von einer Regel halt dann nochmal eine Regel. So ist das halt.
Und ich glaube, das gibt's doch in der IndyCar-Serie oder gab es zumindest mal. Oh, ich muss öfter IndyCar gucken, dass da 4 Nachkommastellen bei Ovalkursen gemessen werden. Auch wenn es, naja, so Indy 500 kennt man ja, da geht's dann um die Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit im Qualifying. Aber ich glaube, bei Rundenzeiten werden 4 Nachkommastellen gemessen.
Das war es.
Vielleicht, wir haben ja einen Live-Chat dabei, vielleicht ist da ein ganz großer, wir sind ja übrigens live, hallo liebe Live-Zuhörer, auch nochmal in der Sendung, denn wie immer sind wir nach einem Formel-E-Rennen live im Internet zu hören auf live.e-formel.de und
schöne Moderatorstimme ausgepackt hier.
Ja, ne? Vielleicht ist im Chat einer dabei, der sich gut mit IndyCar auskennt und uns nochmal nachreichen kann später in der Sendung, ob es da nicht vielleicht doch 4 Nachkommastellen gibt. Die hätten geholfen in Santiago jedenfalls.
Ja.
Vielleicht.
Vielleicht.
In der Wahrscheinlichkeit vielleicht. Von 90%.
Jetzt, ja, ich sag dazu nichts.
Zack, wieder langweilig geworden ist. Ach, Tobi.
Es war so spannend, du hast es verkackt. Nee, alles gut. Ja. Es war natürlich...
Jeder hat seine Stärken.
Richtig. Also die meisten haben Stärken, sagen wir es mal so.
Danke.
Wobei immer relativ, das ging gar nicht gegen dich, ist ja immer relativ gesehen, ne? Relativ gesehen hat jeder natürlich auch Stärken. Relativ zu seinen eigenen Schwächen. Ne? Das lass mal einfach mal so stehen. Gucken wir Richtung Rennen. Was, Freunde, wie sieht's aus? Machen wir? Machen wir.
Machen wir.
Jo. Machen wir. Bitte?
Ja, mach du mal.
Ich mach mal. Rennen. Zuerst kam der Start.
Und nein.
Ja, doch, tatsächlich. Das war auch in diesem Fall wieder keine Ausnahme gemacht worden. Wieder begann das Rennen mit dem Start. Und Mitch Evans kam gut weg, konnte seine Pole Position behalten und in Führung gehen. Wohingegen Max Günther, der dann gleich seinen zweiten Startplatz an Wehrlein verloren hat. Was erstmal ein bisschen schade am Ende, aber relativ egal war. Da kommen wir dann im Verlauf des Rennens noch hinzu. Wir gehen da so ein bisschen blöckeweise durch und schauen uns ein paar Situationen im Detail an. Da im weiteren Verlauf geht dann in Kurve 8 Sims an Jani vorbei. Da kam es dann zu einer Berührung. Ich weiß nicht genau, was kaputt gegangen ist, aber Jani musste dann an die Box, um das reparieren zu lassen. Und auch Sims war dann mit einem schleifenden Teil an der Front unterwegs. Tobi W. weiß in der Regel genau, was kaputt war. Weißt du es noch?
Ja, das kann ich sagen. Und zwar ist es so, dass Neil Jani durch den Anschubser in ein anderes Fahrzeug geschoben wurde. Und dabei ist seine Vorderradaufhängung vorne links gebrochen.
Ah ja.
Ich glaube, es war Da Costa, den er getroffen hat.
Wollte gerade sagen, war wahrscheinlich nicht Freins, der hatte dann hinterher mit dem Plattfuß noch ein Problem gleich, auch in der ersten Runde, ne?
Ja, aber Freins kam in dieser Szene dann auch mit dem Fahrzeug von Jani in Kontakt und fuhr mit seinem rechten Hinterrad Jani quasi vorne über den Frontflügel und hat sich dabei den Reifen aufgeschlitzt.
So kann's gehen. Reifen, anfällige Sache. Sehen stabil aus, sind sie gar nicht. Naja, kommt immer darauf an, womit sie in Kontakt kommen, ne? Mauern, Fahrzeugteile, alles nicht gut. Mit den Ästchen auf der Strecke kamen sie ganz gut klar. Jo, dann Tövi haben wir ja schon erwähnt, war gut unterwegs, schiebt seinen Neo auf Platz 4 vor. Massa hingegen verliert entsprechend Plätze. Der war ja auch sehr weit vorne gestartet, hatte aber noch ein bisschen Probleme, sich da an einer Position festzusetzen oder gar eine zu gewinnen. Und von hinten kamen dann die Herren Wern und Da Costa an oder zumindest nahmen sie sich vor, sich durchs Feld zu arbeiten und haben dann gleich von Anfang an versucht, den einen oder anderen wegzuschnupfen. Denn gerade am Anfang hat man ja die Möglichkeit, in der Regel häufiger, weil alle so schön dicht beieinander sind. Ja, dann war es die nächsten Minuten, glaube ich, relativ ruhig. Meine nächste Notiz ist die kurze Full Course Yellow bei ungefähr Minute 37, also Rest 37 plus eine Runde, wo Alexander Sims liegen geblieben ist und von der Strecke geschoben werden muss. Und das ging nicht ohne Unterbrechung, hätte ich fast gesagt, aber nicht ohne Full Course Yellow ab, was ja nicht in dem Sinne eine Unterbrechung ist. Ne?
Ich glaube, das war die kürzeste Full Course Yellow der Formel E-Geschichte.
Ich wollte auch fast sagen, so kurz, ich glaube, never ever gab es so eine kurze Full Course Yellow. Noch nicht mal. Und das ist ja auch relativ bemerkenswert. Wir haben ja in der neuen Saison diese Energieabzugsregelung, dass pro eine Minute Safety Car oder Full Course Yellow eine Kilowattstunde abgezogen wird. Noch nicht mal das ist passiert. Es hat noch nicht mal eine vollkommene ganze Minute gedauert. Das heißt, ja, es wurden keine Kilowattstunden abgezogen, trotz dieser neuen Regel.
32 Sekunden war sie lang.
Danke, Tobi.
Danke, wow. Tobi.
So kurz. Also ich dachte, es wären so, ja, so 48, 53, so kurz.
Von 38,04 bis 37,32.
Ja.
Nicht schlecht, Herr Specht.
Das habe ich auch gerade auswendig noch gewusst.
Vorbereitung ist alles.
Wieso blieb Sims liegen?
Tja, in der Pressemitteilung stand nach Kontakt mit der Mauer. Aber das war nicht im Bild zu sehen.
Ich wollte sagen, aufgefallen ist mir das nicht.
Bisschen konnte man es schon, glaube ich, erahnen. Und zwar müsste es Antonio Felix Da Costa gewesen sein, der sich in der Haarnadel innen an dem vorbeigedrückt hat und beim Rausbeschleunigen die beiden Autos nebeneinander, da war dann irgendwann die Mauer im Weg. Und die hat Alex Sims dann getroffen.
Simsi hat aber auch mit allem und jedem, was nicht bei drei auf dem Baum war, in den ersten Runden Kontakt gemacht, oder? Im Mittelfeld ging das so ab und er war irgendwie immer dabei. Ich glaube, das war am Ende der ersten Runde, als es einen riesigen Stau gab in der vorletzten Kurve, wo sich fünf Autos nebeneinander gleichzeitig durch die Haarnadel durchquetschen wollten. Das geht natürlich nicht gut. Also ging schon erstaunlich gut, aber halt ging nicht ohne Lackaustausch und ohne vielleicht den einen oder anderen Fahrer mal in der Mauer. Tja, meine Güte. Eine Menge war los in den ersten paar Minuten und nach dieser Full Course Yellow Phase, nachdem Sims liegen geblieben und von der Strecke geschoben werden musste, ging es dann weiter mit dem Neustart und danach hat uns vor allem das teaminterne Duell beschäftigt, sowohl bei Mercedes als auch bei DS. Weiter hinten gab es natürlich auch noch Kontakt, da ging es im Mittelfeld weiter ab. Da wurde zum Beispiel Bird gedreht, Roland schiebt Abt an, schiebt Bird an, Bird dreht sich und muss wenden. Währenddessen wird Nico Müller aufgehalten. Der tut mir richtig leid in der Szene übrigens, das nochmal von der Seite reingeworfen. Der hat im ganzen Start richtig, richtig gute Arbeit geleistet und hatte natürlich auch ein bisschen Glück. Aber hat richtig gut Boden gut gemacht und dann findet er irgendwann so einen querstehenden Virgin-Renner vor sich stehen und naja, muss halt anhalten und warten, bis Bird wieder losfahren kann. Hat da all die gute Arbeit aus den ersten paar Minuten, naja, die war dann futsch. Doof gelaufen, so ist Rennsport nur leider manchmal. Also das ist passiert und dann aber vor allem teaminterne Duelle bei Mercedes und Tachita und ein paar Minuten später dann auch noch bei Venturi. Tobi, was war denn los? Immer nur die Teams untereinander, oder?
Ja, das war ein seltsamer Zufall, dass tatsächlich da drei Teams mit beiden Fahrern unmittelbar hintereinander waren, während man es bei Mercedes und DS Tachita noch einigermaßen gut gelöst hat. War das bei Venturi dann nicht so der Fall. Da kamen wir in die Zeit, wo die ersten Fahrer schon den Attack-Mode aktiviert hatten und Edo Mortara fuhr dann mit Attack-Mode an Felipe Massa vorbei, auch wieder in der Haarnadelkurve oder in der Spitzkehre, wo es schon in der ersten Runde so ein bisschen gekracht hatte. Dabei hat Massa aber tatsächlich so viel Schwung verloren, weil Mortara sich auch ein bisschen verbremst hat, dass die beiden DS Tachita einfach durchschlüpfen konnten. Und das war ja überhaupt zu dem Zeitpunkt auffällig, dass die Rennpace der DS Tachita wirklich gut war und dass die trotz Startpositionen im Mittelfeld ganz gut nach vorne gekommen sind.
Ja, wir sind immer noch nicht bei Günther vorne, oder?
Das kommt als nächstes, dass Max Günther sich dann schon seinen zweiten Attack-Mode geholt hat. Das war ja jetzt etwa gegen Rennhalbzeit, also knapp 25 Minuten noch auf der Uhr und sich dann auf die Jagd nach den beiden Fahrern vor ihm gemacht hat. Mit Pascal Wehrlein hat er dann einen kurzen Prozess gemacht und ist dann vorbeigegangen und anschließend den Rückstand auf Mitch Evans schnell verkürzt.
Evans, muss man dazu sagen, der hat ja immer noch geführt zu dem Zeitpunkt, aber hatte auch den Attack-Mode sehr interessant verwendet. Tobi hat ja gerade gesagt, die ersten Fahrer sind da in Attack-Mode gegangen und ganz vorne mit dabei, nicht nur auf der Strecke, sondern auch in der Attack-Mode-Tabelle, war Mitch Evans. In Führung liegend, ganz früh im Rennen, sogar noch vor der Halbzeit, glaube ich, beide Attack-Modes aufgebraucht gehabt. Fand ich sehr gewagt, und zwar aus dem einfachen Grund, dass falls er dann hätte mal später in ein Duell kommen sollen, naja, dann stünde er halt mit stumpfen Waffen da. Und das ist dann tatsächlich wenig später auch passiert, als Max Günther dann weiter vorne dran war und dann Druck gemacht hat, sich seines Zeichens seinen zweiten Attack-Mode geholt hat, auf Evans aufgeschlossen hat und dann irgendwann Evans auch überholen konnte.
Glaubst du, der hat tatsächlich die beiden Male Attack-Mode gesammelt, um möglichst viel Vorsprung rauszufahren und hat daran geglaubt, dass das funktionieren würde bis zum Ende?
Du, ich vermute eher, der wollte die Dinger aus dem Weg haben. Vielleicht auf ein Safety-Car spekuliert. Attack Zone war ja in Kurve 3, anders als in Diria konnte man also nicht nach dem Safety Car quasi sich den Attack Mode dann doch noch holen und die neue Regel irgendwie umgehen, dass man während Safety Car und Folgers Yellow keine Attack Mode sich aktivieren darf. Konnte man ja in Diria machen, in Santiago war das nicht so. Vielleicht hat er einfach gesehen, ich habe gerade einen Slot und muss die zwei Dinger irgendwie abhaken können und mach das einfach mal. Man hat dann in den TV-Bildern gesehen, wie groß der Unterschied war zwischen 200 und 235 kW. Das war schon ordentlich und ich habe so das Gefühl, Jago hat sich selbst damit irgendwie in den Fuß geschossen.
Ja, vor allen Dingen, was Mitch Evans dann auch nachher gesagt hat, es gab Probleme bei der Kommunikation mit der Box, sodass man ihm nicht die richtigen Energieziele mitgeteilt hat, und er dann im Endeffekt zu viel Energie tatsächlich auch verbraucht hat und dann ab Rennhalbzeit etwa tatsächlich Energie sparen musste, also auf den langen Geraden früher vom Gas gehen musste und ist natürlich nicht hilfreich, wenn man im Kampf um Positionen sich befindet.
Chris hat in unserem Chat gerade was ganz Interessantes geschrieben. Der kann sich nämlich vorstellen, dass ihn alle so schnell benutzt haben wegen der Hitze. Und das kann ich eigentlich ganz gut nachvollziehen. Ne? Das hatten wir ja mit dem Fanboost vor einigen Jahren schon mal die Diskussion. Da ging es, glaube ich, aber vor allem um irgendwie zu hohe Spannungen oder sowas. Aber wenn am Ende des Rennens die Temperatur noch weiter oben ist, als sie es am Anfang des Rennens irgendwie ist und die Batterie langsam leer ist, dann könnte das eng werden. Da ist das einfach eine Sorge weniger, die man dann hat, wenn man den Attack Mode früh benutzt.
Ja, gibt doch ein paar Möglichkeiten, das stimmt.
Ja, gut, da ist natürlich die Besonderheit, dass vor dem Rennstart die Batterie so weit, wie es das Reglement erlaubt, runtergekühlt wird.
Oder mehr.
Manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr. Da können wir
kannst du auch gleich.
Kann ich ja jetzt, genau, da kann ich auch jetzt schon mal ankündigen, dass es nachher auch eine Strafe gegeben hat, weil ein Pilot mit einer zu stark gekühlten Batterie ins Rennen gegangen ist. Das war nämlich der gute Nick de Vries im Mercedes. Ja, und das sorgt halt dafür, dass die Batterietemperaturen am Anfang des Rennens, ich sag mal, noch in einem überschaubaren Rahmen sind. Aber im Laufe des Rennens, wenn immer mehr rekuperiert wird und dann auch Energie verbraucht wird, besonders auch mit Attack Mode oder Fan Boost, dass die Temperaturen dann natürlich in die Höhe schnellen. Und ja, irgendwann der Punkt einfach angekommen ist, wo die Batterie dann einfach nicht mehr mitmacht. Und ich glaube, das haben wir wie letztes Jahr in Santiago auch dieses Jahr bei vielen Fahrern gesehen, dass es am Ende einfach Temperaturprobleme geben sollte. So, jetzt habe ich aber schon wieder viel zu viel vom Ende vorweggenommen.
Das macht doch nichts. Es kennen doch sowieso alle das Ende. Ich glaube, die wenigsten hören erst den E-Pod und gucken dann das Rennen. Das machen, glaube ich, ganz wenige.
Ich glaube das auch. Die meisten, die das Rennen dann ja schon gesehen haben, wissen auch, dass sich die Venturis das ziemlich schwer gemacht haben, ne? Also, das knüpft dann wieder an diese Inter-Team-Duelle an, oder Intra-Team-Duelle eigentlich an, im Platzkampf gegeneinander irgendwie so grob, ja auch grob um die Rennhalbzeit eigentlich. Der eine möchte den anderen überholen, der andere möchte den einen nicht überholen lassen. Und irgendwie drücken die zwei sich gegenseitig in die Mauer und haben aber ganz verpasst, dass von hinten die beiden Tachitas sich herangepirscht haben, über die wir im Rennen noch kein Wort verloren haben. Bis auf, als wir, naja gut, im Qualifying haben wir ein Wort über Tachita verloren, nämlich als wir gesagt haben, Turvey könnte mit den zwei mithalten. Aber sonst, Tachita gestartet vom Ende der Top 10, Platz 10 und Platz 11, war eigentlich kein gutes Resultat im Qualifying erreicht, die zwei. Aber mit einer gehörigen Aufholjagd in der ersten Hälfte des Rennens, immer im Synchronflug irgendwie sich rangepirscht. Und dann fahren sich die beiden Venturis in die Karre. Und auf einmal profitieren da Wern und Felix da Costa davon. Von diesem Kampf um Platz 4 war das, glaube ich, damals. Mhm. Und
ja, damals.
Überholen zuerst mal Massa. Und wenig später dann auch Felix da Costa, Edo Mortara. Und plötzlich waren die Venturis irgendwie ohne Pace ausgestattet und sind langsam zurückgefallen. Und Tachita auf Platz 3 und 4. So aus heiterem Himmel. Unfassbar.
Das ist nicht schlecht von 10 und 11 kommen, ne? Gute Leistung.
Zumindest bis zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Aber da kommen wir gleich noch zu. Denn erstmal geht's wieder an die Front. Also immer noch ein wilder Krieg tobt im Mittelfeld. Aber auch an der Spitze wurde es langsam spannend, Tobi. Denn dort gab's dann den ersten großen spektakulären Führungswechsel.
Ja, genau. Und zwar Max Günther hatte noch den Attack Mode und Mitch Evans schon nicht mehr. Das war ungefähr Rennhalbzeit. Und in der langgezogenen Linkskurve ging Günther dann auf der Außenseite einfach mal an Evans vorbei und schnappt sich die Spitze.
Da hat sich das frühe Attack-Mode-Holen gerecht, oder?
Vielleicht das. Vielleicht hat Evans da aber auch schon anfangen müssen, Energie zu sparen. Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Was auf jeden Fall deutlich wurde, dass der Attack-Mode einen wirklich deutlichen Vorteil brachte. Und ich glaube, da hat die Formel E alles richtig gemacht, damit den Boost von 25 auf 35 kW in dieser Saison zu erhöhen. Das, denke ich, kann man jetzt nach den ersten drei Rennen schon sagen, dass man damit tatsächlich einen echten Vorteil hat. Wie es auf einer Mickey-Maus-Strecke wie in Paris oder in Monaco aussehen wird, kann man noch nicht sagen. Ich meine, Monaco ist ja auch erst nächste Saison wieder. Aber auf den Strecken, auf denen man bislang gefahren ist, ist es tatsächlich so gewesen, dass diese taktische Option, den Attack-Mode einzusetzen, auch tatsächlich einen handfesten Vorteil mit sich brachte.
So. Und dann waren die Top 6 innerhalb von 6 Sekunden. Irgendwie hat sich das Ganze an der Front ein bisschen zusammengestaucht. Und dann ging es plötzlich ganz schön heiß her. Wern geht, während Günther an Evans vorbeigegangen ist, vorbei an Mortara. Dann attackiert Massa, der vorher selbst an Mortara vorbeigegangen ist, Jeff, landet dabei aber fast in der Mauer und verliert dabei Zeit. Und Wehrlein gibt dann doch wieder Strom und versucht nochmal anzugreifen, holt sich einen Attack-Mode und auf einmal ging alles ab. Die beiden vor ihm hatten den Attack-Mode ja schon auf Wehrlein zu dem Zeitpunkt. Was war der denn? War der noch Dritter zu dem Zeitpunkt?
Wehrlein war Dritter, ja.
Der war Dritter zu dem Zeitpunkt. Günther eben seinen zweiten aufgebraucht, Evans ja auch schon lange seinen zweiten aufgebraucht. Hat es nochmal versucht, aber irgendwie fehlte Wehrlein, ja, so das Feuer, hatte ich das Gefühl, oder? Also der war jetzt nicht schlecht unterwegs, um Gottes Willen. Der hat sich qualifiziert auf Startplatz 3, ist dann am Start, auf Startplatz 4, doch, Startplatz 3, ja, ja. Ist dann am Start auf Platz 2 vorgefahren und hat dann lange bei der Spitzengruppe das Tempo mitgehen können. Aber irgendwie, irgendwas fehlte bei dem, hatte ich das Gefühl. So wie so das Salz in der Suppe hat irgendwie gefehlt bei Wehrlein.
Ja, aber ich meine, ich hätte es zumindest in, ich weiß gar nicht, ob es Timos Artikel war oder so, irgendwas gelesen von einem technischen Problem, weshalb er trotz Attack-Mode der dann letztlich die Cheetahs vorbeiziehen lassen musste.
Das war aber nach dem Attack-Mode.
War das nach dem Attack-Mode? Ah ja, alles klar. Na gut. Aber dennoch, technisches Problem, ne? Darf man natürlich auch nicht hinten runterfallen lassen, was ja dann letzten Endes ihn ein besseres Ergebnis gekostet hat letzten Endes. Jetzt habe ich mehrmals letzten Endes gesagt, glaube ich. Also, was heißt, ich meine, er ist ja letzten Endes Vierter geworden, habe schon wieder letzten Endes gesagt, aber er hätte vielleicht doch ums Podium mitkämpfen können. Oder meinst du, es war wirklich nur das Salz oder das Feuer oder was auch immer da gefehlt hat? Das ist eigentlich nicht so, ist nicht typisch, ne? Ist er doch ansonsten eher von der befeuerten Sorte.
Normalerweise schon, aber möglicherweise gab es ja genau wie letztes Jahr auch ein Temperaturproblem, dass er dann doch tatsächlich mehr auf die Batterietemperatur achten mussten als seine unmittelbaren Konkurrenten und deshalb vielleicht gar nicht so die echte Chance hatte, mitzukämpfen. Also kann ich jetzt nur spekulieren, aber würde ja, mich wundern, wenn es anders ist.
Ja, das stimmt. Das ist ja dann doch häufig ein Grund, das Energiemanagement, wenn auf der Strecke Dinge passieren, wo man sich erst keinen Reim drauf machen kann, dann ist es meistens, weil entweder der Akku zu warm oder zu leer ist.
Im Zweifelsfall beides.
Wenn dann
auch, ja,
das Wetter auch noch heiß ist, dann ist das mit Akku heiß natürlich noch wahrscheinlicher. Tobi Leinchen hatte vorhin über die sich bekämpfenden oder gegenseitig bekämpfenden Venturis erzählt. Und das haben sich offensichtlich die Tachitas abgeguckt und Ähnliches dann später getan, ne?
Ja, so hätte ich es jetzt nicht ausgedrückt. was man im Bild sehen konnte, dass der gute Jean-Éric Wern einen Schaden an der Front hatte. Und zwar aus der Anfangsphase. An welcher Stelle das jetzt genau sich zugetragen hat, weiß man nicht. Es war auf jeden Fall was zu sehen, dass ein Schaden an der Front war. Und dann war es so 12 Minuten etwa vor dem Rennende so, dass der Frontflügel dann irgendwann nicht mehr mitgemacht hat und ein bisschen runtergeknickt ist, was dafür gesorgt hat, dass die Radhausabdeckung tatsächlich am Reifen geschliffen hat. Und was passiert, wenn Kunststoff oder in dem Fall Carbon am Reifen schleift?
Es qualmt.
es qualmt und zwar nicht zu knapp. Also der hat da eine richtig dicke Rauchfahne hinterlassen, meint aber trotzdem nicht langsamer fahren zu müssen. Sein Teamkollege Antonio Felix da Costa war unmittelbar hinter ihm und hatte offensichtlich ein Auto, das noch technisch in Schuss war, aber er hat dann mit allen Mitteln versucht, auch den erstmal hinter sich zu halten und ihm so bestimmt einiges an Zeit gekostet. Nachher in der langgezogenen Linkskurve ging es dann gar nicht mehr und da musste er dann zunächst Felix da Costa und dann auch noch andere Fahrer vorbeilassen, aber ja, spektakuläre Bilder, die da zu sehen waren, wenn auch nicht ganz verständlich, was sich Jeff dabei gedacht hat. Und dann hat er irgendwann den Frontflügel verloren, beziehungsweise die Radhausabdeckung und muss dann aber trotzdem kurz darauf an die Box kommen und hat das Rennen dann auch aufgegeben.
Ja. Ich glaube auch auf Anleitung der Rennleitung, ne? Also es stand zwar keine offizielle Botschaft im System, aber der Rennleiter hat jetzt trotzdem die Möglichkeit, über einen Boxenfunk einfach Kontakt aufzunehmen mit den Fahrern. Und mag sein, dass da schwerwiegend was kaputt gegangen ist und dass vielleicht irgendwie ein schleichender Plattfuß oder sowas dann ihn doch zur Aufgabe gezwungen hat, aber so wie ich das verstanden habe, war es tatsächlich die Rennleitung, die dann ihn an die Box beordert hatte, nachdem das Teil schon weg war. Ja, meine Güte. Und 7 Minuten oder was das war, kurz vor Schluss, hat sich das dann auch nicht mehr gelohnt, weiterzufahren. Denn wenn das Team vielleicht den Reifen hätte wechseln müssen und auf jeden Fall den Frontflügel austauschen musste, dann wäre Jeff auf jeden Fall, wir haben ja gerade gesagt, die Top 6 waren innerhalb von 6 Sekunden. Es hat sich wieder ein bisschen auseinandergezogen zu dem Zeitpunkt, aber es war schon eng und naja, dann purzelst du halt aus den Punkten raus. Und als Mensch, der nicht wenig Temperament hat, hat Jeff dann wohl auch sowieso keine große Lust mehr gehabt, noch irgendwie das Rennen zu beenden.
Ja. Starte voll jetzt hier.
Ja, ja. Deswegen dann einfach abgestellt und umgezogen nach Hause.
Ja, ne? Und dann brach das letzte halbe Dutzend heißer Minuten an, wo es nochmal richtig rund ging. Hier, nachdem Jeff eher den Kürzeren gezogen hat beim Streichholzziehen, ging es ja bei Kollege da Costa ganz gut ab, ne? Der schnappt sich dann in der berühmten Kurve 8 außenrum noch Evans und damit Platz 2. Und macht sich auf den Weg, um Günther einzuholen, der vorne rumgondelt und auf den nächsten Sieg hofft. Und dann ging's nochmal richtig ab.
Kurz vor Schluss, 6 Minuten vor Schluss, Führungswechsel in Santiago, Antonio Felix da Costa, oder noch viel weniger, ne? 3 Minuten
drei.
Vor Schluss.
Drei.
Felix da Costa holt sich Günther, brachiales Manöver in der vorletzten Kurve, diese Rechtshaarnadel. Und boah, grenzwertiges Manöver, oder Tobi?
Ja, in meinen Augen schon ein bisschen zu viel. Sagt er, er ist einfach auf die Innenbahn gezogen und ist dann dem Max Günther einfach in die Seite reingefahren, hat ihn so nach außen gedrückt, sodass er selbst innen durchschlüpfen konnte. Ja, manche sagen hartes Racing, andere sagen, das war ein bisschen zu viel des Guten. Also Günther hat ihm Platz gelassen, aber er ist trotzdem so reingestochen, dass er auf jeden Fall Günther treffen musste und hat den Kontakt der billigenden Kauf genommen. Also für mich war es eher schon nicht mehr okay.
Ja, aber immerhin passiert ja dann sowas wie Instant Karma. Ne? Ja. Das blieb ja nicht folgenlos.
Genau. Und zwar war er keine 10 Sekunden in Führung, als er einen Funkspruch von seinem Renningenieur bekam, dass er langsamer fahren müsste, weil er jetzt ganz dringend auf seine Batterietemperatur achten muss.
Ja, blöd.
Ja. Und das, obwohl das Team vorher gesagt hatte, nee, du bist cool, fahr mal ran, gib mal Strom. Passt schon.
Ja, womöglich sind sie davon ausgegangen, dass er Günther hinter sich halten können würde für die paar Minuten, die irgendwie noch anstanden. Aber dem war dann wohl nicht so, ne? Günther bleibt dran. Und
zwei Runden waren es zu dem Zeitpunkt noch.
Ja. Und in
also den Führung lag.
In der letzten Runde ergibt sich dann die Chance, ne? Wieder aus der langen Linkskurve Turn 8 kommend beim Anbremsen auf die Kurve 9 schafft es Günther dann vorbeizugehen an Da Costa und in der allerletzten Runde, drei Kurven vor Schluss, Tobi hat es in der Kurzfassung am Anfang schon gesagt, holt er sich seine erste Position wieder und gewinnt tatsächlich den E-Prix.
Jetzt müssen wir auch klatschen, oder?
Aber so war es von. Hat gut gemacht, der Bursche, ne? Also
herzlichen Glückwunsch.
War schon viel Schönes dabei.
Der jüngste Sieger der Formel-E-Geschichte.
Hm, richtig.
Auch ein schöner Titel.
Und das natürlich nach dem ganzen Drama, was ihm im letzten Jahr widerfahren ist, ne? Ich habe da am Wochenende schon mal was drüber geschrieben. Da erscheint jetzt auch in den nächsten Tagen erscheinen auch nochmal Artikel, wo ich da nochmal kurz drauf eingehe. Letztes Jahr nach dem Santiago E-Prix ist Max Günther von seinem ehemaligen Team Dragon mal ebenso aufs Abstellgleis verfrachtet worden. Er wurde ersetzt durch Felipe Nasr, der durchaus schnell fahren kann, aber eben auch, man muss es wohl leider so sagen, auch wenn man da vom Team natürlich nichts für hört, für die Öffentlichkeit ist alles tutti frutti und kein Problem. War voll planmäßig, dass Günther ein Programm von 3 Rennen fährt und dann aussteigt. Hinter den Kulissen sah es vermutlich wohl nicht so aus, wie es kommuniziert wurde. Nasr ist dann 3 Rennen gefahren und war genauso erfolgreich wie auch punktlos. Und dann ist Günther doch wieder zurückgekommen in Rom und hat sich im Qualifying schon in die Superpole geschoben, in seinem großen Comeback-Rennen. Und jetzt 12 Monate, nachdem er von Dragon quasi schon fast vor die Tür gesetzt wurde, ist der Rennsieger in der Formel E mit einem Werksfahrervertrag für einen der größten deutschen Automobilhersteller, das in seinem 3. Rennen mit denen, und der Bube ist erst 22 und war jetzt auch in Diriyah schon nicht so schlecht unterwegs. Hat dann das Podium aberkannt bekommen nach seinem Safety Car, was auch immer das war. Ja, aber ein großer und ja,
ein Grand Fauxpas Deluxe.
Aber jetzt, so 12 Monate nachdem das Ganze mit Dragon passiert ist, wer hätte gedacht, wo sich das hinentwickelt? Ja. Und dass wir heute hier sitzen und Max Günther mal abfeiern können, dafür, dass er jetzt ein Formel-E-Rennen gewonnen hat. Der 2. deutsche Sieger, schreibt Chris im Chat berechtigterweise nach Daniel Abt. Der letzte war der Berlin E-Prix 2018. Mhm. Der Audi-Doppelsieg, der Grand Slam von Abt.
Das war und auch Audi. Toll.
Das war auch toll. Und das war der letzte schwarz-rot-goldene Sieg in der Formel E. Und jetzt eben Max Günther.
Ja, diesmal hat jetzt Kollege Abt nicht so gut abgeschnitten, ne? Er hat ja irgendwie kurz vor Ende des Rennens Massa noch gedreht und eine Durchfahrtsstrafe kassiert und landet damit nur auf Platz 14 in diesem Rennen. Also schon eher, na, Chaosrennen hat er ja geschrieben in seinem YouTube-Video.
Naja. Mittelprächtig. Im Qualifying hat er Freins vor sich gehabt, hat Tobi ja vorhin schon erzählt. Da lief's schon nicht so gut und im Rennen mit der Strafe dann 14. Tja, war okay, aber eigentlich ein Wochenende zum Vergessen. Neu aufrappeln und in Mexiko wird es voraussichtlich besser werden, denn da ist Abt in Qualifying Gruppe 3 dran.
Ja, da sind dann die Voraussetzungen schon besser. Dann. Da kann man nochmal ordentlich hoffen. Man hat sowieso noch viel Zeit zum Hoffen, denn die Saison ist ja noch ganz, ganz, ganz jung.
So sieht's aus.
Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass Abt eine Strafe bekommen hatte. Mhm. Und der ist ja nicht der Einzige, der nach dem Rennen bestraft wurde.
Oh. Oh. Jetzt mal
Tobi,
schön lecker Strafe.
Nein.
Rüber aufrichten und jetzt gucken wir mal, was da so rauskam am Wochenende.
So, ja, ich hatte es ja eben schon mal kurz erwähnt. Es gab eine Zeitstrafe, da die Batterie zu viel gekühlt wurde bei Nyck de Vries. Was besonders ärgerlich ist, denn de Vries hat sich tatsächlich in der allerletzten Runde noch an Pascal Wehrlein, nicht nur an Pascal Wehrlein, sondern auch an Mitch Evans vorbeigeschoben und die Ziellinie als Dritter überquert, hinter Günther und Felix da Costa. Ja, aber durch die Zeitstrafe war es nichts mit De Vries erstem Podium, der sich übrigens in meinen Augen als bester Formel-E-Rookie der Saison bislang präsentiert hat, sondern er wurde nur Fünfter. Dadurch rutschte halt Evans auf Platz 3 vor und Pascal Wehrlein auch wieder auf Platz 4. Das war die eine Strafe. Daniel Abt hatte die ja schon angesprochen. Mhm. Oliver Rowland hatte eine Kollision verursacht, als er Daniel Abt getroffen hat, und in der Folge hatte sich auch Sam Bird gedreht. Dafür gab es eine Durchfahrtsstrafe für den Nissan-Piloten. Matching war, unser Lieblingsfahrer, hat sogar eine 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe bekommen, weil er im Rennen einfach mal den Attack-Mode überhaupt nicht verwendet hat. Wie das passieren kann, fragt mich nicht. Ruft mal in China an und erkundigt euch. Ich kann es euch nicht sagen. Außerdem gab es Strafen für Sebastian Buemi im zweiten Nissan und für Jerome D'Ambrosio. Die hatten nämlich ein Problem mit dem Strompedal-Mapping. Ist keine ganz einfache Thematik. Hintergrund ist der, dass die Formel E, um eine Traktionskontrolle zu verhindern, von den Teams eine Tabelle haben will, wie viel Energie denn aus der Batterie abgerufen wird, bei welcher Gaspedalposition. Ich glaube, so kann man es am besten sagen.
Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal zu erklären versucht. Ich glaube, je öfter wir es sagen, desto klarer wird, was okay. damit gemeint ist.
Auf jeden Fall, bei D'Ambrosio und Buemi war es so, dass die Leistungsabgabe aus der Batterie nicht mit dem übereinstimmte, was bei dieser Gaspedalposition oder Strompedalposition eigentlich hätte rauskommen müssen. Und deshalb gab es eine Durchfahrtsstrafe, da die nachträglich ausgesprochen wurde, stattdessen eine Zeitstrafe von 30 Sekunden. Mhm. Nico Müller, der Schweizer in Dragon-Diensten, der ja unter dem Dreher von Sam Bird gelitten hat und so weit zurückgefallen ist, musste zusätzlich nochmal eine Zeitstrafe von 10 Sekunden erdulden, weil er eine Kollision mit André Lotterer verursacht hatte. Lotterer selber ging aber auch nicht ohne Strafen aus. Auch er bekam eine Zeitstrafe, weil er eine Kollision mit Alex Sims verursacht hatte. Mutmaßlich die Kollision, nach der Sims sein Auto dann hat abstellen müssen. Nach dem Dreher infolge der Kollision mit Nico Müller ist der unsicher auf die Strecke zurückgekehrt. Das Thema hatten wir ja auch schon bei Buemi in Diriyah, ihr erinnert euch. Dafür gab es nur eine Verwarnung in dem Fall, waren wohl nicht ganz so gefährlich wie bei Buemi. Und am Ende wurde Lotterer sogar noch disqualifiziert, weil er mehr als die maximal erlaubte Leistung verwendete. Wahrscheinlich durch einen technischen Defekt kam es dann so, dass er 230,51 Kilowatt verwendet hatte. Erlaubt sind ohne Attack-Mode allerdings nur 200. Und sobald man einmal zu viel Leistung verwendet, heißt das sofort Disqualifikation.
Bam. Ich frag mich, wie sowas passiert. Also 230, irgendwas klingt schon nach, hups, aus Versehen Attack-Mode. Aber es ist ja auch noch 5 kW unterm Attack-Mode und 30 über dem normalen Modus. Was ist denn 230,51 Kilowatt denn bitte für eine Motoreneinstellung während des Rennens?
Das kann ich leider auch nicht sagen.
Kannst du mal den anderen fragen.
Müsste man mal bei Porsche nachfragen, ob die da vielleicht Auskunft zu geben wollen. Kann ich, wie gesagt, keine Ahnung. Er sagt, ich wird aber mit Sicherheit entweder ein technischer Defekt gewesen sein oder aber dass Lotterer irgendwas falsch eingestellt hat. Die Fahrer können nämlich den Energiemodus, den sie verwenden, selber am Lenkrad aussuchen. Da gibt's ja verschiedene Energiemodi, zum Beispiel für den Shakedown am Freitag mit 110 Kilowatt. Möglicherweise, aber das ist jetzt natürlich alles nur Spekulation.
Aus Versehen beim Einlenken den Drehregler auf 230 kW hochgeprügelt und dann beim Beschleunigen gemerkt, oh Schreck, schnell wieder runter.
Oder kann so. Alles passieren.
Wirklich? Ja, wieso das würde mich wirklich interessieren.
Durchaus
hey, möglich. Porsche, ihr hört doch bestimmt zu. Sagt mal, was war Sache.
Ja, schreibt mal schnell in den Chat. im Chat mit. Relativ unwahrscheinlich. Aber das war es, glaube ich, an der Strafenfront, oder, Tobi?
Das war es an der Strafenfront, zumindest was das Rennen anging. Es gab noch ein paar kleinere Strafen für Vergehen im Qualifying bzw. im freien Training, aber nichts, was der Rede wert ist. Ja, klar. Darüber gibt es ja einen interessanten Artikel auf der Internetseite eurer Wahl. Genau. Zumindest was Formel E angeht.
Richtig, die einzige eurer Wahl, was Formel E angeht. Und schön formatiert ist er auch noch, ne? Hauptsache hübsch. Okay, dann können wir ja vielleicht kurz Richtung Stand der Meisterschaft gucken, denn am Ende geht's ja auch um die Krone, hätte ich fast gesagt, aber um den Siegerpokal, um den Meisterschaftspokal und in Zukunft ja dann um den Weltmeisterschaftspokal, der wird dann natürlich noch toller und erstrebenswerter sein. Nach diesem Rennen sieht's in der Fahrerwertung folgendermaßen aus. Stoffel Vandoorne, über den haben wir gar nicht so viel gesprochen, kam von Platz 9 und endete auf Platz 6 und hat mit einem relativ unauffälligen Ergebnis oder unscheinbaren Ergebnis die Gesamtführung übernommen in der Fahrerwertung. Alexander Sims auf Platz 2, trotz seines Ausfalls in diesem Rennen, vor Sam Bird. Und Max Günther hat natürlich einen großen Sprung gemacht durch den Sieg in diesem Rennen und landet in der Gesamtwertung der Fahrer auf Platz 4. Ja, ne? Gesamtfünfter ist Lucas Di Grassi, der nach seinem Start aus der letzten Reihe immerhin bis auf Platz 7 vorgefahren ist. Damit Gesamtfünfter in der Fahrerwertung. Bei den Teams sieht's so aus. BMW führt nach 2 Siegen in 3 Rennen. 2 Rennen in 3 Siegen, hätte ich fast gesagt. Hat die Führung von Mercedes übernommen. Dahinter Virgin auf Platz 3, Audi auf Platz 4, Jaguar auf Platz 5 und so weiter und so weiter. Ganz hinten, wer steht ganz hinten? Warte, da muss man sehr weit runterscrollen, damit man das sieht. Ach, Nio, tatsächlich. Vor Dragon. Ja, glaube ich nicht so überraschend.
Nein, nicht wirklich.
Es ist noch so schön eng alles, oder?
Ja, es ist alles Punkte, so fresh.
Ja, wir sind auch erst 3 Rennen alt, ne? Aber genau. Trotzdem, ich mag das, wenn es so schön eng ist an der Meisterschaft. Und ein Lob an Stoffel, der ja wirklich super unauffällig gefahren ist eigentlich im ganzen Rennen. Genau das, was der momentan macht, braucht man, um Meister in der Formel E zu werden. Und es ist natürlich noch viel zu früh, um über irgendwelche Meisterschaftsszenarien zu reden. Aber genau das, was der momentan macht, muss er das ganze Jahr weitermachen, wenn er eine Chance haben möchte. Einfach Punkte sammeln. Natürlich sind jetzt 8 Punkte nach 2 Podien in Diriyah vielleicht nicht das, was er erwartet hätte, aber er führt die Meisterschaft an und das, weil er konstant Punkte einheimst. Und aus den Top 10 gibt es keinen Fahrer, überhaupt, es gibt keinen Fahrer, Murmel jetzt schon, der immer Punkte gesammelt hat, außer Vandoorne.
Genau, das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Ne? Du musst nicht dauernd gewinnen, aber du darfst möglichst keine Rennen haben, in denen du keine Punkte sammelst.
Richtig. Also wie gesagt, es ist noch viel zu früh, um über irgendwelche Meisterschaftsszenarien für Mitte Juli zu oder Ende Juli zu reden. Aber Vandoorne muss genau das weitermachen, was er momentan macht, um dann Ende Juli eine Chance zu haben, um ein Wort mitzureden.
Ja, wir haben ja auch schon ein paar Fahrer, die jetzt nach 3 Rennen relativ weit hinten sind. Natürlich sind noch viele Rennen zu gehen, aber Sebastian Buemi, einer der großen Favoriten, 0 Punkte. Jean-Éric Vergne, zweifacher Champion, auch wieder einer der Favoriten, steht bei 4 Punkten. Ja, das ist nicht viel und wenn Vandoorne es weiter schafft, in jedem Rennen fleißig Punkte zu sammeln, hat er auf jeden Fall gute Chancen am Ende relativ weit oben in der Punkteliste zu stehen. Obwohl, wie gesagt, das heißt noch gar nichts. Theoretisch könnte James Calado, der auf Platz 14 liegt, mit einem perfekten Wochenende und 29 Punkten, die man ja holen kann in Mexiko, an Stoffel Vandoorne schon vorbeigehen. Ja, also es ist relativ früh in der Meisterschaft, es sind einige Punkte schon vergeben, aber es sind noch viel, viel mehr Punkte, die es zu holen gibt. Und man kann, glaube ich, vom aktuellen Meisterschaftsstand überhaupt nichts schließen. Ich glaube, jeder, der 24 Fahrer, na gut, vielleicht mal mit zwei, drei Ausnahmen abgesehen, hat noch die Chance, um den Titel zu kämpfen, wenn er es genau wie Stoffel Vandoorne in den ersten 3 Rennen schafft, in den kommenden 11 Rennen sind es, glaube ich, noch Punkte zu sammeln.
Ja, wir werden alle schön doof gucken, wenn Ma Ching-Hua am Ende da oben steht.
Oh, 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 oh.
Ja.
Wenn das passiert, ey.
Ja, dann werden sehr viele Leute sehr gespannt sein. Überrascht sein ist das Wort, das ich benutzen wollte. Ja, so sieht's aus. Mehr gibt's, glaube ich, zum Stand der Dinge aktuell nicht zu sagen. Viel mehr prognostizieren kann man auch nicht. Deswegen sollten wir uns an dieser Stelle, glaube ich, lieber um die Fakten kümmern. Was? Tobi Lein.
Ab geht die Post.
Paar Fakten.
Der Formel E Fakt der Woche.
Wir haben ja schon gesagt, dass Maximilian Günther der jüngste Formel E Rennsieger aller Zeiten ist. Bisher zumindest. Und mit einem Durchschnittsalter von 25 Jahren und 83 Tagen gab es nicht nur den jüngsten Sieger in der Formel E Geschichte, nein, es gab auch das jüngste Podium in der Formel E Geschichte. Bisher 26 Jahre und 194 Tage, jetzt eben 25 Jahre und 83 Tage. Damals das jüngste Podium, das war Hongkong 2017. Da hat Mortara gewonnen, nee Quatsch, Rosenqvist gewonnen, vor Evans und Mortara, nee, ach meine Güte, die drei jedenfalls. Evans, Mortara, Rosenqvist, die zusammen auf dem Podium. Das war bislang das jüngste Podium. Jetzt Jugendrekord auf dem Podium in der Formel E. Übrigens, das als zweiten Fakt der Woche. Max Günther stand mit den jeweils jetzt zweit- und drittjüngsten Rennsiegern in der Formel-E-Geschichte auf dem Podium. Felix da Costa wurde damals in Buenos Aires zum jüngsten Rennsieger 2015 in der Formel-E. Den Titel hat er jetzt verloren an Günther. Und der zweitjüngste bisher, jetzt der drittjüngste, war Mitch Evans letztes Jahr in Rom. Also die Jugend, Kinder an die Macht oder so, sang doch mal jemand. Ja, und das auch in der Formel E.
Wow, das war jetzt relativ zahlenlastig für einen Fakt der Woche von dir, Tobi.
Ja, ich weiß. Aber manche Menschen interessieren sich ja für Zahlen,
ja,
Daten und für Fakten und sowas. Und noch mehr von dem ganzen coolen Zeug gibt's natürlich in unserem großen Zahlen-Daten-Fakten-Artikel, der jetzt nach jedem E-Prix erscheint. Der ist unfassbar lesenswert und auch mit unfassbar viel Arbeit da drin. Von Tobi erstellt, Tobi W. Guck da mal rein, der heißt Zahlen, Daten, Fakten. In den Tagen nach dem Santiago-E-Prix erschienen. Sehr lesenswert. Klickt euch mal rein.
Das stimmt, ich mag ja Zahlen nicht so, aber das lese ich tatsächlich auch immer sehr gerne. Da hat man das Gefühl, man weiß einfach alles, wenn man damit fertig ist. Das gefällt mir gut.
Der Unterschied zwischen Tobi B und Tobi W ist, dass sich einer der beiden die Zahlen nach dem Artikel auch merkt und der andere findet die nur cool und vergisst sie dann natürlich wieder.
Ja, ich glaube, das ist auf die komplette Hörerschaft oder Leserschaft gesehen wahrscheinlich ungefähr, ich hätte fast gesagt 50-50, aber wahrscheinlich gibt es sogar mehr Leute, die das genau wie ich und du, Tobi B, wieder vergessen, nachdem sie es gelesen haben. Ja, ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Da muss mal einer, können wir da mal eine Umfrage machen?
Kann man sicherlich mal organisieren.
Machen wir mal.
Ja, weißt du, was wir auch organisieren können?
Sprich.
Ich mag mal ein bisschen weit gucken. Ich möchte mal Richtung Sterne gucken.
Ja.
Hast du so ein Teleskop irgendwie?
Warte, ich guck mal. Gucken wir, was wir da in der Konserve haben.
Tobis Teleskop.
Oh, noch ein Tobi. Das mag ich an diesem Intro, man kann reinreden.
E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, öfter mal was Neues. Der ausgelaufene Vertrag mit Santiago wird erst einmal nicht verlängert, da dort im Herbst lokalpolitische Wahlen stattfinden. Offensichtlich will man in Santiago nicht wie anderweitig, zum Beispiel in Montreal, den E-Prix zum Politikum werden lassen. Also da steht auch schon ein E-Prix fest, nämlich Nelson Piquet Jr. unterstützt einen E-Prix in Rio. Ja, der soll für 2021 den Santiago E-Prix ersetzen, aber dann ab 2022 gemeinsam mit Santiago und Mexico City einen dreiteiligen Süd- und Mittelamerika-Abschnitt im Rennkalender binden.
Der Tripleheader.
Tripleheader.
So ungefähr. Und damit würde die, die Saison im Frühjahr um ein weiteres Rennen erweitert, bevor es dann ins frühlingshafte Europa geht.
Mhm. Müssen ja alles aus dem Sommer auf der Südhalbkugel des Globus machen, ne?
Richtig.
Spannend.
Und in Rio sollten wir ja auch schon 2015 mal fahren, ne? Rio war ja damals Teil vom ersten, nee, sogar 2014 sollten wir da schon fahren. Ich glaube, Rio war sogar das geplante Eröffnungsrennen, oder?
Ursprünglich, oder war das ja. Rom?
Irgendwie, also war zumindest im Kalender von Saison 1 damals drin und ist dann kurz vor knapp doch noch rausgeflogen. Und jetzt soll's wieder klappen.
Oh, dann auch hoffen, dass es tatsächlich funktioniert. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Rennen in Brasilien angekündigt wird. Sao Paulo hatten wir ja auch schon für 2018 im Rennkalender stehen. Ist dann allerdings kurzfristig durch Punta del Este ersetzt worden, nachdem man festgestellt hat, dass der Park, in dem das Rennen stattfinden soll, ja eigentlich privatisiert wird gerade und das noch alles gar nicht in trockenen Tüchern ist.
Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Regel 12 in der Formel E. Bloß nicht glauben, dass ein Rennen stattfindet, bis die Boxengasse aufgebaut ist.
Ach so, ich dachte, ihr sollt die Hoffnung nicht aufgeben,
Regel. Ach so, na, das ist dann Regel 13.
Okay.
Also, tatsächlich ist es so, dass als zweites Rennen nach Peking 2014 ein Rennen in Rio de Janeiro stattfinden sollte. Das wurde dann aber im April 2014 schon abgesagt.
Macht ja logistisch auch voll Sinn eigentlich, ne?
Klar, von Peking nach Rio de Janeiro und dann nach Putrajaya in Malaysia.
Genau.
Das ist
sinnvoll und nachhaltig. Gute Idee.
Ach nee, Entschuldigung, war genau andersrum. Putrajaya hätte eigentlich früher stattfinden sollen, ist aber dann verschoben worden. Gut.
Naja, aber diese Saison, Marrakesch, Sanya, Rom, Paris, Seoul, macht auch keinen großen Sinn.
Nee. Jakarta, Berlin, New York, London.
Ja. Naja, wir Hauptsache ja schon Excitement darüber. Und Entertainment stimmt oder so ähnlich, wa?
Genau.
Da haben sie leider, sich ein bisschen verschoben, ja. Die Prioritäten. Aber das haben wir ja schon mal thematisiert. Naja. Bewegen wir uns mal in Richtung Ausklang. Und in der Regel kommt in der Ausklang-Sektion von diesem Podcast, wenn es in den Podcast-Folgen nach den Rennen ist, auch das Tippspiel vor, das ich zum ersten Mal in dieser Saison vergessen habe auszufüllen. Wahrscheinlich ja, nicht zum letzten Mal.
Es war ja auch erst der zweite EPRI.
La, 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 ja, ich weiß. Ja. Aber ihr anderen habt ihr getippt? Fein?
Ja. Also zwar nicht gut, aber ja.
Also
Tobi W. hat gut getippt, das muss man ihm lassen.
Ja, Tobi W. auf Gesamtplatz 4, ne?
Genau.
Vierter ist er der Fan.
Ich pirsche mich wieder ran.
Ja, das muss auch. Ich meine, wie stehst du sonst da? Das geht ja gar nicht.
Ja, genau.
Ja, genau, wie der Bayer sagt.
Freilich.
Stehst auf jeden Fall weiter vorne als ich. Wo haben wir denn hier?
Wir haben den Timo auf Platz 18. Wir haben den Tobi tippt auf Platz 25. Ja. Übrigens punktgleich mit Chris Kresse.
Tatsächlich.
Hallo Chris.
Oh.
53 zu 53.
Chris.
Also derjenige, der den Tipp zuerst abgegeben hat, steht weiter vorne, richtig?
Das dann wird wahrscheinlich tatsächlich Chris sein. Ich bin ja immer kurz vor knapp mit den Tipps. Aber dann, ich tippe.
Genau, dann haben wir die Svenja auf Platz 29. Die ist auch gar nicht so schlecht dabei. Und der Phil auf Platz 55.
Ja, bisschen abgeschlagen vielleicht.
Ein bisschen.
Da, ja, aber das ist
da müssen wir noch dran arbeiten, Herr
ja,
Phil.
Ja, ich bin halt aber auch echt massiv schlecht bei diesen Tippgeschichten. Ich habe auch früher gerne mit der jeweiligen Firma, in der ich gearbeitet habe, irgendwie so Bundesliga-Tipps oder EM oder WM oder sonstige Tipps oder sowas gemacht und auch mit der Formel 1 mal gemacht. Also ich bin immer unfassbar schlecht mit sowas. Wenn ich mir das Ergebnis so angucke von diesem Rennen, da wäre ich auch, also weit von den Nullpunkten, die ich jetzt kassiert habe durch Nicht-Tippen, wäre ich wahrscheinlich nicht weg gewesen, glaube ich. Naja.
Hast du noch Platz in deiner Bude für so ein Aquarium mit Oktopus vielleicht?
Ich weiß nicht.
Paulchen.
Wenn der einfach nur wenn der nur vorhersagen muss, ob der eine gewinnt oder der andere, da kommt der, glaube ich, ganz gut klar. Aber wie ist das denn bei Formel-E-Rennen? Ist der da gut? So ein Oktopus?
Das hängt glaube ich, vom Oktopus ab.
Paul der Kragen ist doch gestorben, bevor die Formel E überhaupt passiert ist.
Oder? Ja, aber ich würde mir schon auch dann einen guten Tintenfisch besorgen, der das kann. Also nicht irgendeinen. So viel ist klar. Aber
schon Premium-Tintenfisch.
Auf jeden Fall, Deluxe.
Ja, wir haben aber auch noch eine neue Teamwertung bei Kicktipp in unserem Tippspiel.
Ja.
Und ja, da sind wir von der Redaktion leider auf Platz 3 jetzt zurückgefahren. Zurückgefallen. Irgendjemand muss vergessen haben zu tippen. La 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 la.
Ach Mensch.
In Führung liegt immer noch.
Account.
In Führung liegt immer noch das Team E-Masters und jetzt auf Platz 2 das Team One, die mit einer guten Leistung an uns vorbeigegangen sind.
Das gefällt mir.
Ja.
Hat einen gewissen Humor, ja.
Also, wer vielleicht dann auch Spaß dran hat und Lust hat, auch im Live-E-Pod mal wegen seiner guten oder schlechten Tipperlebnisse genannt zu werden, der darf sich gerne noch registrieren auf kicktipp.de/Formel E. Da kann jeder noch einsteigen. Auch jetzt nach 3 Rennen sind die Chancen nicht so schlecht, wenn man gut tippt, da auch noch vorne mitmischen zu können bis Saisonende.
Ja, und jemand, der mega gut ist bei sowas, der kriegt meine Credentials und ich bin dann hier, ich sag aber dann nicht, dass jemand anders für mich getippt hat, wenn es erfolgreich ist. Ja, so machen wir das.
So, schauen wir mal in den Slack-Channel. Gibt's denn da vielleicht noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen, irgendwas?
Ich gucke.
Na, Sascha hat vorgeschlagen, Phil holt sich einen Tuning-Tintenfisch mit 24 Armen. Der hält dann eine ganze Saison und dann bist du gut aufgestellt.
Das finde ich tatsächlich eine gute Idee. Ja. Dann lasse ich so kleine Bilder, drucke ich aus und klebe die auf Steine und dann musst du einfach nur noch tippen und nicht nur die Reihenfolge, in der er tippt. Da kann ich mir aber auch dann so eine Lottomaschine kaufen, wo die Kugeln dann oder so eine Bingo-Kurbelbox da irgendwie, ne?
Boah, sowas ist so cool.
Ja,
voll unnötig, aber voll cool.
Das würde ich jetzt auch gut finden. Oder ich gehe morgen ins Büro und frage einen von den Kollegen, ob er nicht Bock hat, eine Formel-E-Renngewinner-Vorhersage-App zu machen irgendwie. Es muss natürlich auch statistisch valide sein, ne? Also das ist dann schon eine Herausforderung. Ja, da finde ich schon jemanden.
Viel Erfolg.
Wir fragen mal den Chat, um mal wieder zur Formel E zurückzukommen, ob der Chat noch irgendwelche Fragen zum Rennen hat. Und die beantworten wir gleich, nachdem ihr zwei mir jetzt mal sagt, was euer größtes Learning ist mal wieder und was ihr von dem E-Prix jetzt mitnehmt in die nächsten 3,5 Wochen, bis wir dann nach Mexiko kommen. Ich kann mal den Anfang machen, ihr könnt währenddessen überlegen und der Chat darf gerne irgendwas fragen, falls ihm was einfällt oder auch noch einen Gedanken loswerden, bevor wir uns dann in die gute Nacht verabschieden. Ich packe meinen Koffer und nehme mit aus Santiago Oliver Turvey im Qualifying. Mein Highlight vom ganzen Wochenende, glaube ich, wie der sich in die Superpole geschoben hat. Im absoluten Underdog-Auto von NIO und sich dann Startplatz 5 sichert. Grandios. Und dann natürlich die Geschichte mit Max Günther, die ich vorhin schon angeschnitten habe. Ich habe das gelesen und das wird auch, ich kann das ja schon mal vorwegnehmen, der Name von einem Kommentar, von einem Artikel, den ich in den nächsten Tagen irgendwie noch fertig kriegen möchte, irgendwo habe ich das gelesen, die Zeit von, also Maximilian Günther, den kann man nicht mehr als Zukunftstalent betiteln oder sowas, der hat das Prädikat gar nicht mehr verdient, denn seine Zeit ist jetzt und nach dem Rennen sowieso. Ich bin gespannt, was der noch in dieser Saison liefern kann. Und er, genauso wie Olli Turvey, sind meine zwei Dinge, die ich aus Santiago mitnehme.
Mhm,
und Phil?
Da haben wir eine gewisse Schnittmenge, denn bei Max Günther stimme ich total zu. Da ist, glaube ich, der Knoten geplatzt und das richtige Material da. Da werden wir noch viele sehr positive Ergebnisse sehen in dieser Saison. Da bin ich mir relativ sicher. Der hat den Drive und das Können und auch ein Auto. Und das bringt mich zu meinem Punkt 2. Ich glaube, dass Mercedes und BMW das unter sich ausmachen und Audi dumm guckt und alle anderen sich abrackern, aber es nicht schaffen werden.
Tobi?
Ja, ich habe da eine etwas andere Meinung.
Ja, deswegen bist du ja hier.
Ja, wunderbar. Oliver Rowland hat im Nissan den Streckenrekord gefahren. Mitch Evans mit einer überragenden Runde war der schnellste Mann im Qualifying und in der Superpole. Ich denke, es ist wieder so wie letztes Jahr. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ähnlich viele Sieger, viele verschiedene Sieger von ähnlich vielen verschiedenen Teams wie im letzten Jahr sehen werden. Jetzt ist es zwar schon im dritten Rennen so, dass der zweite Sieg an ein Team gegangen ist, aber ich sehe da für die kommenden Rennen noch mindestens 6 Teams, die mit ihren Fahrern um den Sieg kämpfen können und auch werden. Und wie gesagt, also das wird eine äußerst spannende Saison und ich freue mich auf viele interessante Rennen, die auch hoffentlich auch so interessant werden wie das in Santiago.
Und Sascha erwähnt im Chat gerade berechtigterweise das Team Techita. Die sind nämlich absolute Favoriten für eines dieser 6 Teams, die Tobi auf der Liste hat. In Santiago ist es vor allem an der Qualifying-Position gescheitert. Wenn die das nächste Mal an den Start gehen und Jeff startet aus Qualifying Gruppe 3, dann kracht's. Und ich glaube, Techita müssen wir unbedingt auf dem Zettel haben. Und Sascha glaubt das, denke ich auch. Die müssen noch liefern und das werden die vermutlich auch. Sascha hat sie sogar für die Teammeisterschaft auf dem Zettel. Eine Frage ist aus dem Chat noch dazu gekommen, und zwar eine Frage wegen der Strecke in Mexiko. Da findet ja das nächste Formel-E-Rennen statt und die Frage von Chris, ist eigentlich irgendwas wegen der Strecke bekannt? Die sollte doch verlängert werden. Und die Antwort ist, jein. Also schon, es ist schon was bekannt, aber noch kein offizielles Wort. Die Idee ist, dass die Strecke tatsächlich länger wird und dass es einige neue Kurven gibt. Es soll jetzt für diejenigen, die die Strecke aus Mexiko noch im Kopf haben, es gibt ja erst so eine 90-Grad-Rechtskurve irgendwie, die dann in einen langen Rechtsbogen reingeht und dann kommt wenig später die Schikane, die berühmte, wo Sam Bird eines der bis heute besten Manöver meiner Meinung nach gezeigt hat vor 2 Jahren, als er da überholt hat. Diese Schikane soll wegfallen. Stattdessen soll es jetzt eine Linkskurve geben nach einem Rechtsbogen, sodass die Formel E dann noch einen Teil der S's aus der Formel 1 mitnutzt. Das Ganze ist geografisch allerdings nicht wirklich möglich. Das ist zumindest nur diese Beschreibung, die wir haben. Ich habe leider noch keine Streckenkarte gesehen. Von der Beschreibung her müsste auch die Startzielgerade verlängert werden, damit die Formel E noch Teile der Formel 1 S's mitbenutzen kann. Dadurch würde die Streckenlänge aber enorm wachsen und auch Startziel wäre einen guten Kilometer lang. Wir müssen es tatsächlich abwarten. Also jein, es ist schon was bekannt. Das kann man noch dazu sagen, diese letzte Schikane in der finalen Kurve, da wo im letzten Jahr Piquet Junior und Wern aneinander geraten sind, die wird auch entfernt. Ist natürlich im Interesse, dass es dort weniger Unfälle geben soll. Wir haben das in Bern gesehen, in Rom. Jetzt wurde in Santiago schon eine Schikane entfernt. Das gleiche passiert auch in Mexiko. Dadurch wird die Formel E dann mit ordentlich Schwung auf die Startzielgerade gehen, die potenziell verlängert wird, potenziell auch nicht. Es ist allerdings, glaube ich, noch eine Frage von Tagen oder, naja, Frage von Monaten kann es nicht sein. Nee. Also Tagen oder wenige Wochen, bis wir mal eine offizielle Streckenkarte von Mexiko sehen. Dann berichten wir natürlich auch in allen Einzelheiten drüber. Aber die Idee ist tatsächlich, dass die Formel E auf einer neuen Strecke fährt, das auf jeden Fall in Mexiko, nur inwiefern sie neu sein wird, die Strecke, das weiß ich leider momentan noch nicht, weil ich leider keine Streckenkarte gesehen habe.
Aber spätestens nächstes Mal, wenn wir uns wieder hören an dieser Stelle auf dieser Welle, dann werden wir das wissen und dann werden wir es euch erzählen.
Und so wie wir das euch erzählen werden.
Ja, und bis dahin macht irgendwas anderes, denn wir machen jetzt hier die Luken dicht und das Licht aus und alles, was man sonst noch machen muss, wenn was zu Ende geht. Zum Beispiel auch das Outro spielen. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit und ihr zwei Tobis, vielen Dank, ne? Und vielen bis zum Dank nächsten dir. Mal. Sagt fein Tschüss und dann sind wir raus.
Fein Tschüss.
Tschüssi.
Ich mag dich,
Ciao.
Tobi.
Ich mag dich auch.
Tschüss.